Horst Gunkel, der Mensch, berichtete von seinem verschlungenen Pfad. Diesmal die Szene 81, wie ich aus der DDR abgeschoben wurde. Sie spielt im Jahr 1979. Und ich weiß, dass diese Geschichte in weiten Teilen unglaubhaft klingt. Aber es hat sich tatsächlich genau so ereignet, und ich muss sagen, dass dieser Tag wohl so ziemlich das Merkwürdigste war, was mir in meinem Leben passierte. Spirituelle Ereignisse ausgenommen. Und dieser Tag hat in der Tat absolut nichts mit Spiritualität und Ethik zu tun. Es lief nur alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Diese Geschichte beginnt an einem Freitag, vermutlich dem 12. Januar 1979. Ich möchte nach der Schule nach Berlin fahren, um mit meiner Schwester die Erbteilung klarzumachen. Unsere Mutter war im November zuvor verstorben. Allerdings war mein Auto kaputt. Ich hatte in dieser Woche einen schweren Unfall. Vergleiche dazu die Szene 80, Blick in die Zukunft. Meine Schwiegermutter hatte mir zugesagt, dass ich den Wagen von Arno, von ihrem Ehemann, nehmen könnte. Am Dienstag zuvor war Arno beerdigt worden. Er war am 1. Januar gestorben. Also fuhr ich nach der Schule nach Maintal-Hochstadt, um das Auto abzuholen. Es stellte sich aber heraus, dass er nicht ansprang, also wurde ich zur Ford-Werkstatt Bommersheim nach Hanau abgeschleppt. Ich weiß nicht genau, wer mich abschleppte, ich nehme an Ernestine, meine Schwägerin, aber in diesem Punkt bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Okay, beim Bommersheim angekommen ist man nicht sehr glücklich darüber, am Freitagmittag noch eine dringende Reparatur hereinzubekommen. Nein, das könne erst nächste Woche gemacht werden. Allerdings erbot sich der Geselle, mir einen Trick zu zeigen. Er öffnete die Kühlerhaube des Ford Taunus 17M und zeigte auf eine Stelle ziemlich weit unten am Motor. Da ist so ein zylindrisches Teil an der Stange. Und er sagte, das ist der Anlasser. Der macht bei älteren Modellen dieses Typs immer mal Probleme und muss ausgetauscht werden. Es gibt da aber einen Trick. Dann verschwindet er kurz und kommt mit einem gelben Farbtöpfchen, einem Pinsel, einem Hammer und einem Besenstiel zurück. Ich runzle skeptisch die Stirne. Der Geselle sagt zu mir, setzen Sie sich mal ans Lenkrad. Und wenn ich es sage, dann drehen Sie den Zündschlüssel. Dann nimmt er den Besenstiel, steckt ihn in den Motorraum und haut mit dem Hammer auf das obere Ende des Besenstiels. Gleichzeitig sagt er, jetzt, ich drehe sofort den Zündschlüssel und der Motor springt an. Och, war das jetzt nicht Zufall? Frage ich. Nö, es klappt eigentlich immer. Machen Sie mal den Motor aus, jetzt setze ich mich mal rein und Sie hämmern. Er zeigt mir genau, an welcher Stelle der Besenstiel angesetzt werden muss und setzt sich dann hinter das Lenkrad. Jetzt klopfen Sie mal, Herr Gunkel, so mittelfest. Ich tue das und siehe, der Motor springt an. Alles klar, sagt der Geselle. Bringen Sie dann am Montagmorgen das Fahrzeug zur Reparatur. Sie können jetzt fahren, ich male Ihnen noch schnell einen dicken gelben Punkt auf die Stelle, wo der Besenstiel angesetzt werden muss. Und ich gebe Ihnen auch diesen Stiel mit. Und so starte ich in Richtung Berlin. Auf dem Hinweg will ich noch eine Bekannte besuchen, habe mich mit ihr zum Kaffee verabredet. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht mehr, wer das war und wo sie gewohnt hat. Auf jeden Fall muss es an der Strecke gewesen sein. Gesagt, getan. Nach der Kaffeepause setze ich mich also wieder ins Auto und versuche zu starten, aber selbstverständlich springt der Motor nicht an. Na, will er nicht? Fragt ein vorbeigehender Passant. Doch, doch, wenn Sie mir dabei helfen. Er guckt mich verdutzt an. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich verstehe doch gar nichts von Autos. Ich öffne die Motorhaube und erläutere ihm. Sie sehen doch diesen gelben Punkt da unten. Ja. Und nun setzen wir diesen Besenstiel mit der Spitze auf den gelben Punkt. Genau das machen Sie jetzt. Und dann hauen Sie mit dem Hammer dort oben auf den Besenstiel, während ich das Fahrzeug starte. Der Mann guckt mich entgeistert an. Dann schaut er sich um und sucht die versteckte Kamera. Ist ganz einfach, sage ich. Bei älteren Modellen dieses Typs muss man das immer so machen. Er kratzt sich am Kopf. Dann sagt er, ach, wissen Sie, ich setze mich ans Steuer und starte den Wagen. Inzwischen können Sie Ihr Auto kaputt hauen. Auch gut, sage ich. Nehme den Besenstiel und wir starten in der gewohnten Manier das Auto. Lachend und kopfschmüttelnd geht der Mann weiter. Ich fahre dann also auf die Autobahn und noch in der Bundesrepublik meldet sich der Kaffee, er sei jetzt lange genug in mir gewesen. Also fahre ich auf einen Autobahnparkplatz. Die waren damals noch kleiner als heute, dafür gab es öfter welche. Sie hatten allerdings keine Toiletten. Damals benutzte man das Gebüsch. Natürlich lasse ich währenddessen den Motor an. Ist ja auch kein anderes Auto auf dem Parkplatz. Niemand, der mir das Auto klauen kann. Gut. Als ich vom Gebüsch zurückkomme, ist der Motor aus. Mist. Ich versuche zu starten. Natürlich erfolglos. Vielleicht geht es ja, wenn man klopft und dann ganz schnell ins Auto geht und startet. Nein, leider nicht. Außer mir ist niemand auf dem Parkplatz. Was jetzt? Ich versuche, ob ich vielleicht, wenn ich mich ganz lang mache. Nein, es geht auch nicht. Ich denke nach, grübel, grübel. Ja, das könnte gehen. Ich kurble also die Scheibe auf der Fahrerseite herunter. Ziehe meinen rechten Schuh und Strumpf aus und stecke das rechte Bein durchs Autofenster. Wenn ich den Zündschlüssel mit den Zehen drehen kann, müsste ich gleichzeitig eine Hand am Besenstiel und mit der anderen den Hammer. Also es muss schon ein ziemlich absurdes Schauspiel gewesen sein, dass ich da jedem bot, der anwesend gewesen wäre. Aber ich habe ja keine Zuschauer, dachte ich. In diesem Moment kommt ein Polizeiwagen auf den Parkplatz. Hey, Sie, was machen Sie denn da? Ja, ich starte einen Ford Taunus 17M. Machen Sie das etwa immer so? Nein, eigentlich nur an diesem Wochenende. Aber vielleicht können Sie mir mit diesem Besenstiel behilflich sein. Ich gehe auf den Polizisten zu. Zeigen Sie mir doch mal Ihre Fahrzeugpapiere. Ich tue es. Sind Sie der Herr Treffels? Nein, 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 ich heiße Gunkel. Der Herr Treffels ist mein Schwiegervater. So, so, Ihr Schwiegervater. Und er weiß aber, dass Sie jetzt hier mit seinem Auto sind, ja? Nein, nein, das weiß er nicht. Also, ich muss sagen, ich glaube jedenfalls. Ich bin da nicht so ganz sicher, weil... Also mein Schwiegervater ist tot und wenn der im Jenseits, also inzwischen hat sein Kollege telefoniert. Also als gestohlen ist er bisher nicht gemeldet. Daraufhin der erste Polizist. Ich glaube, wir nehmen den trotzdem erstmal mit, da stimmt doch was nicht. Auch wenn der Wagen bislang noch nicht als gestohlen gemeldet wurde. Moment mal, sage ich. Wieso soll ich einen Wagen gestohlen haben, für den ich sowohl Wagenpapiere als auch Autoschlüssel habe? Und glauben Sie vielleicht, es sei der neueste Tarnungstrick von Autodieben, im Beisein der Polizei zu versuchen, ein gestohlenes Auto mit dem rechten Fuß zu starten und dabei mit einem Hammer auf einen Besenstiel im Motorraum zu hauen, um besonders unverdächtig zu sein? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie helfen mir und wenn das Auto dann, wie von mir beschrieben, startet, dann lassen Sie mich einfach weiterfahren und im anderen Fall können Sie mich ja mitnehmen. Und so kam es, dass ich an diesem Abend der Polizei zeigen konnte, wie ältere Modelle eines Ford Taunus 17M gestartet werden. Dann geht meine Fahrt Richtung Berlin weiter und ich passiere kurz nach den üblichen Grenzkontrollen die Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Kurz darauf wurde das Wetter schlechter. Nieselregen, viel Schmutz auf der Fahrbahn, die Frontscheibe verschmiert. Ich suche nach einem Hebel für die Scheibenwaschanlage, leider vergebens. Ich fahre immer langsamer, sehe auch keinen Parkplatz, sehe überhaupt fast nichts mehr. Ich fahre so langsam, dass ein schwerer LKW überholt. Das ist günstig. Der hat eine starke rote Nebelschlussleuchte, sehr hell. Und es war ein westlicher LKW mit Berliner Kennzeichen, also der fährt nach Berlin und ich hefte mich an seine hintere Stoßstange, folge ihm im Abstand von höchstens 10 Meter, sodass ich den Scheinwerfer gerade noch sehen kann. Ansonsten ist alles düsterstes Grau. So geht das weiter über eine Stunde lang, vielleicht 2 Stunden. Ich kann ja nicht auf die Uhr gucken, ich kann ja gar nichts erkennen. Naja, jedenfalls sehr, sehr lange ging es. Endlich wird der LKW langsamer, hält an, ich hinter ihm. Ob wir in Berlin sind? Am Grenzkontrollpunkt 3 Linden? In diesem Moment klopft es an meine Scheibe. Ich öffne das Fenster und ein Fopo steht da. Hey Mann, können Sie durch diese Scheibe eigentlich noch etwas sehen? Nein, Herr Polizist, leider absolut nichts mehr. Ja, und warum halten Sie da nicht an und machen Sie sauber? Ach, darf man in der DDR denn auf der Autobahn anhalten? Der Polizist wird ungeduldig, er fühlt sich veräppelt. Natürlich nicht, aber Sie können ja wohl auf den Parkplatz fahren und da die Schaube sauber machen, oder? Nee, Herr Polizist, tut mir leid, kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo so ein Parkplatz ist, weil durch meine Scheiben kann ich ja nichts sehen. Er ist kurz vorm Platzen, fühlt sich wohl wirklich von mir aufgezogen. Ich gebe mich verträglich. Aber wenn das jetzt also hier erlaubt ist, würde ich gerne aussteigen und meine Scheiben sauber machen. Ist er dann viel sicherer, gell? Er gibt sich einigermaßen versöhnt. Im Schritttempo geht es weiter zum Grenzabfertigungsschalter. Dort gibt es eine Rationalisierungsmaßnahme seit einiger Zeit. So eine Art Rohrpost. Also die Wagenpapiere werden eingesammelt und mit dieser Rohrpost weitergesendet und geprüft. Und dann am Ende gibt es da noch einen Grenzbeamten in einem Glaskasten, der eine Gesichtskontrolle durchführt. Dann gibt er einem die Papiere wieder. Vor einem öffnet sich eine Schranke. Als dann kann man ausreisen in die besondere politische Einheit Berlin-West, so die offizielle Bezeichnung in der DDR für West-Berlin. Also so geht es jedenfalls normalerweise. Aber natürlich nicht an einem Tag wie diesem. Ich habe also meine Papiere abgegeben, gelange im Schritttempo in dem Fort an den Glaskasten, in dem heute eine Beamtin sitzt. Sie schaut mich an, schaut in die Papiere. Ich halte meine Hand hin, um die Papiere wieder empfangen zu nehmen. Da drückt sie auf einen Knopf und vor mir fährt eine Betonwand hoch. Gleichzeitig ertönt eine Warnsirene. Komisch, das war noch nie. Ein Offizier kommt zu meinem Auto. Fahren Sie dort rechts rüber, dahin, wo das Schild steht. Also, wenn man so höflich gebeten wird, ich mache das natürlich. Er kommt zu meinem Auto, mehrere andere Uniformierte auch. So, machen Sie bitte den Motor aus, schließen Sie Ihr Fahrzeug ab und folgen Sie mir. Ich denke einen Moment nach, dann... Nein! Der Offizier ist verblüfft. Wie? Nein! Ja, also wissen Sie, das mache ich nur, wenn Sie mich hinterher wieder zu meinem Auto zurückbringen, mir das Auto öffnen und den Motor wieder anmachen. Er stutzt einen Moment. Was soll der arme Offizier machen? Mit mir diskutieren? Oder vielleicht Gewalt gegen einen Bundesbürger anwenden? Oder lieber doch dem zustimmen? Er denkt einen Augenblick nach. Die letzte Variante erscheint ihm die unproblematischste. Ja, in drei Teufelsnamen, aber kommen Sie! Gut, sage ich, schalte den Motor ab, steige aus, schließe den Wagen ab und folge. Na also, ich habe gesagt, Folge, es ist so eine Art merkwürdiges Folgen. Vorneweg der Offizier. Dann vier junge Soldaten von den bewaffneten Grenztruppen. Einer knapp einen Meter rechts vor mir, einer genauso weit links vor mir und hinten die zwei anderen. Alle haben ihr Gewehr geschultert und gehen im Gleichschritt. Alles, dass sie nicht im Stechschritt gehen, denke ich. Wir gehen in ein niedriges Gebäude und dort in etwas, das ich für einen Vernehmungsraum halte. In dem Raum gibt es nur einen Schreibtisch und auf jeder Seite einen Stuhl. Auf der einen Seite sitzt ein Uniformierter. Ob FOPO oder Grenztruppen, weiß ich nicht, vermutlich Letzteres. Die vier anderen Soldaten sind inzwischen gegangen. Der Offizier heißt mich hinsetzen. Was wird mir eigentlich vorgeworfen, frage ich. Der Offizier daraufhin: Sie stehen im Verdacht, gegen § 15 Absatz 2 des Abkommens über die Transitwege von und nach Berlin West verstoßen zu haben. Aha. Und was steht in diesem § 15 Absatz 2 des Abkommens über die Transitwege von und nach Berlin, Klammer auf West, Klammer zu, drin? Ich bin nicht befugt, Ihnen das zu sagen. Ich zucke die Schultern, der Offizier geht. In der Tür steht ein Uniformierter mit einem Gewehr in den Händen. Er hält es schräg vor sich, in so einer bestimmten Art die ganze Zeit. Ich nehme an, das ist so Vorschrift. Und der andere sitzt hinter dem Schreibtisch und sagt auch nichts. Anmerkung von mir. Für die Richtigkeit des Paragraphens aus diesem Abkommen über die Transitwege kann ich mich nicht verbürgern. Es kann sein, dass das falsch ist. Dass das ein anderer Paragraph genannt wurde. Gut. Also ich sitze jetzt da und alle schweigen. Und, frage ich, wie geht es jetzt weiter? Schweigen. Nach einer Viertelstunde etwa mache ich einen neuen Anlauf. Also, wenn das hier noch länger dauert, wir sind jetzt gerade zu dritt, vielleicht hat ja einer von euch Skatkarten dabei, da konnten wir uns etwas die Zeit vertreiben. Schweigen. Nach einiger Zeit. Das hätte man einem ja auch vorher sagen können, dann hätte ich mir wenigstens was zum Lesen mitgenommen. Schweigen. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen, dann eben ein Nickerchen. Nach etwa einer Stunde öffne ich die Augen wieder. Der auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt noch genauso da, der an der Tür steht auch noch. Aber der am Schreibtisch, der starrt an die Decke. Ich schaue dort auch hin. Kann aber außer einer Glühbirne in einer Fassung dort gar nichts entdecken. Na, denke ich, ich versuche es nochmal in Gespräch zu kommen. Ja, stimmt, Sie haben recht, ist eine hübsche Glühbirne, ja, ist die neu? Schweigen. Ich schließe wieder die Augen und öffne sie erst, als sich wiederum die Tür öffnet. Der Offizier von vorhin ist wieder da. Er blickt jetzt nicht mehr so versteinert, sondern irgendwie erleichtert und sagt: Der Verdacht des Verstoßes gegen § 15 Absatz 2 des Abkommens über die Transitwege von und nach Berlin West hat sich nicht bestätigt. Sie können gehen. Sagt's und macht eine einladende Bewegung. Ich könnte weggehen. Halt, sage ich. Soweit zu diesem Transitwegeabkommen. Aber es gibt da noch ein Abkommen, nämlich eins zwischen uns. Sie haben mir zugesagt, dass Sie mich hinterher genau so wieder zum Auto bringen, das Fahrzeug aufschließen und starten. Jetzt schaut er wieder weniger freundlich. Aber der Satz Pacta sunt servanda scheint auch in der DDR zu gelten. Er ruft also die vier kleinen Soldaten wieder und man bringt mich genau so wieder zum Auto zurück. Dann hält er mir den Autoschlüssel hin. Ich schüttle den Kopf und zeige auf die Tür. Er schließt auf und sieht mich an. Auch starten war abgemacht, sage ich. Er schüttelt den Kopf und gibt einem der kleinen Soldaten den Schlüssel. Mach! Der setzt sich hinter das Lenkrad und dreht den Schlüssel um. Nichts, erwartungsgemäß nichts. Alle fünf sehen mich fragend an. Ja, Leute, wenn es so einfach wäre, hätte es ja der ganzen Übereinkunft nicht bedurft, hm? Jetzt schauen alle ratlos. Ich beschließe, den hier üblichen Gehorsam, den militärischen Gehorsam, zu nutzen und reiße einfach mal die Befehlsgewalt an mich. Du da am Lenkrad, zieh mal dort links den Hebel. Er macht es, die Kühlerhaube wird entriegelt. Und du, die Kühlerhaube aufstellen, befehle ich dem zweiten, während ich den Besenstiel und den Hammer aus dem Auto hole. Ich wende mich an den dritten. Hier, nimm den Besenstiel und platziere ihn genau auf den gelben Punkt da unten. Ich reiche dem vierten den Hammer und wenn ich gleich in die Hände klatsche, dann schlägst du mittelfest mit dem Hammer auf den Besenstiel und du da im Auto, du startest gleichzeitig. Alle machen dienstbeflissen das, was ich ihnen befehle. Ach, was ist militärischer Gehorsam doch manchmal so toll. Ich klatsche also in die Hände, alle tun das, was ich angeordnet habe, aber nichts passiert. Ich gehe nach vorne und sage, vielleicht hast du nicht genau auf den gelben Punkt gezielt, nochmal. Wieder nichts. Jetzt bin ich es, der belämmert aus der Wäsche schaut. Komisch also, sonst funktioniert's immer. Das ist die Stelle, an der der Offizier die Befehlsgewalt zurückerobert. So etwas Verrücktes, wir lassen uns doch hier von Ihnen nicht verkohlen. Und dann befiehlt er seinen Leuten, mein Auto zu schieben. Auf, Männer, ihr schiebt den jetzt einfach bis zur Grenzmarkierung. Sollen die da drüben sich doch mit dem rumärgern. Ja, und so kam es, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes aus der DDR abgeschoben wurde. Allerdings hatte mir der letzte Befehl des Offiziers doch zu denken gegeben. Was wird jetzt aus mir? Mich da drüben rumärgern? Ich könnte ja mal versuchen, ob der Motor vielleicht auch durch das Anschieben anspringt, wenn ich zünde. Genau dort, wo die Straßenmarkierung, die Staatsgrenze, anzeigt, drehe ich den Zündschlüssel und siehe da, der Motor springt an und ich fahre weiter. Ich winke den Grenzsoldaten noch freundlich zu, die mir hinterher starren. Naja, die armen Kerle müssen sich jetzt wirklich verkohlt vorkommen, denke ich. Dabei kann ich doch gar nichts dafür. Es ist inzwischen kurz vor Mitternacht. An der nächsten Telefonzelle halte ich. Ich will meiner Schwester Grasmücke sagen, dass ich doch noch komme. In dem Moment rammt ein anderes Auto den Ford und begeht Fahrerflucht. Da ich gerade in der Telefonzelle bin, rufe ich die Polizei. Die Autonummer habe ich und der angedrungene Täter wird vor seinem Haus aufgespürt. Was ich allerdings nicht einkalkuliert hatte, war, dass es jetzt noch einmal 3 Stunden dauerte, bis meine Aussage aufgenommen worden war. Und es hätte gewiss noch länger gedauert, wenn ich nicht nach über 2 Stunden den Dilettanten hinter der Schreibmaschine wegkomplimentiert hätte und das Protokoll selbst fertig getippt hätte. Also sagen wir einmal so. Für das Jahr 1979 kann ich nicht bestätigen, dass die Westberliner Polizeibehörde unbürokratischer ist als die Grenzgruppen der DDR. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber es gibt noch einen kurzen Epilog. Der spielt am Sonntag. Ich bin auf dem Rückweg. Den Grenzkontrollpunkt 3 Linden habe ich passiert. bin problemlos und mit abwechslungsweise mal durchsichtigen Scheiben durch den ersten sozialistischen Staat deutscher Nation gekommen. Jetzt stehe ich für die Ausreise an der Grenze bei Herleshausen an. Ich gebe meine Papiere ab, sie verschwinden in der Rohrpost. Ich gelange zu der Beamtin im Glaskasten, sie führt die Personenkontrolle durch und dann, ich glaube, ich spinne, geht vor mir eine Betonwand hoch. Die Beamtin telefoniert. Ja, ja, warten Sie, schauen mal nach. Sie wiederholt laut meine Autonummer, reißt dann entsetzt die Augen auf. Vor mir geht die Betonwand weg, die Schranke öffnet sich, sie gibt mir hastig die Papiere und schreit, fahren Sie, fahren Sie! Unter schallendem Lachen verlasse ich das Land. Sag ich mir, ich hätte nicht gedacht, dass ich im ganzen Arbeiter- und Bauernstaat schon so bekannt bin.